Deutschland ist raus bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir sind mittendrin. Was haben unsere Vorstände und Aufsichtsräte diese Woche gekauft? Total spannende Geschichten. Fangen wir mal bei den Käufen an. Wir haben 3 Käufe. Ein Verkauf. 7C Solarparken. Steven de Broost ist der Vorstand. Und den hatten wir schon ein paar Mal. Und der hat jetzt diese Woche gekauft, also vergangene Woche, für 129.000 Euro. Ein bisschen nochmal nachgelegt.
Ja.
Ja, doll ist das alles nicht, oder?
Nicht wirklich, aber ist auch nicht so schlimm, wie es sich anhören könnte. Okay. Der Steven de Broost ist übrigens früher Bankanalyst für Versorger gewesen, hat dann in 14, glaube ich, den 7C Solarparken gegründet. Also Solarparken ist die holländische Endung davon. Das ist jetzt nicht schlecht, aber ist auch ziemlich klein. Also wir haben eine Marktkapitalisierung von 128 Millionen Euro. Das ist nicht so viel. Das Allzeithoch ist schon lange vorbei, August 22, 5,50 Euro. Wir haben gerade rund 1,7 Euro hier am Start. Die machen 2 Dinge richtig, denn A, sind sie ein selbstbetreibender Solarparkbetreiber, also ein Independent Power Producer heißt das. Und zweitens, sie machen Abnehmerverträge, Power Purchase Agreement mit Großkunden. Das heißt, beides sorgt für stetigeren Free Cashflow, weil ja diese Solaranlagen und die Einnahmeströme immer abhängig sind vom aktuellen oder kurzzeitig gehandelten Strompreis. Das heißt, grundsätzlich hilft das schon mal. Und auch das KGV für das laufende Jahr ist mit 12 relativ preiswert. Aber es gibt für nächstes Jahr überhaupt keine Schätzung. Ich habe keinen KGV geschätzt oder Earnings per Share für 27 gefunden. Auch kein Enterprise Value für EBITDA, was für dieses Jahr allerdings bei 4 relativ niedrig ist. Das Ganze ist ein bisschen intransparent wegen dieser sehr geringe Vorhersagbarkeit des Strompreises. Und das ist das Problem. Letztlich ist die Firma trotz IPP und PPA immer noch abhängig von den Gewinnen, von der Entwicklung des Strompreises. Und wir hatten außerordentliche Gewinne durch Covid. Da hatten wir in der Energiekrise eine Verzerrung nach oben. Das ist aber natürlich nicht wiederholbar auf Dauer. Und deswegen finde ich das Signal von Herrn de Broost relativ schwach. Es ist zwar da, aber er hat auch im Mai, also vor 2 Monaten, erst verkauft. Das macht die Sache ein bisschen schwächer. Mhm. Die entscheidende Frage ist für mich, kann 7C Solarparken mittelfristig den Free Cashflow steigern, wenn der Strompreis langfristig niedrig bleiben sollte? Es ist einfach nicht vorhersagbar. Und dann gucke ich mir die Aktie an und denke, na ja, das Allzeithoch ist lange vorbei. Wir haben kein Momentum. Wir haben keine positiven Schätzungen. Wir haben übrigens das Abo Energy Fiasko vom letzten Jahr noch im Hinterkopf, vom April. Ähnliches Geschäftsmodell. Ja, auch mit Selbstbetreibung und Großkunden. Das ist völlig in die Hose gegangen und das lässt mich vorsichtig bleiben und deswegen würde ich diesem Kauf aktuell nicht folgen.
Mhm. Okay, gut. Nächster Kauf Bayer. Da hat ja die Börse gejubelt, als der Supreme Court die grüne Flagge für Bayer ausgerollt hat. Und ich bin ja immer noch bekennender Bayer-Fan. Steht ja auch in meiner Börse bis zum 10 Masterliste, schon seit Oktober letzten Jahres.
Ja.
Aber jetzt hat dann eben auch Jeffrey and Laura Abentrust, die hatten schon mal vor ein paar, paar Monaten zugeschlagen.
Ja.
Die ist für 1,2 Millionen. Und wo?
Ja, also Jeffrey Ubben ist ein interessanter Investor. Er ist nämlich ein aktivistischer, langfristig orientierter Value-Investor. Also keine Heuschrecke in Anführungsstrichen, nach Reinhard Müntefering, sondern er ist vergleichbar mit Bill Ackman oder mit Daniel Loeb, also Hedgefonds-Managern, die sehr wohl aktivistisch, aber zurückhaltend konstruktiv sind. Das ist ein gutes Zeichen, dass der hier jetzt wiederholt kauft und natürlich auch mit viel Geld, 1,6 Mio. Der Punkt ist folgendes. Das letzte Urteil war super und da haben sie ja auch drauf gesetzt, denn Sammelklagen sind im Prinzip vom Tisch, wenn genügend Kläger bis zum 19.8. diesem Sammelvergleich zustimmen. Das ist also noch so ein Damoklesschwert, was da ist. Aber ich gehe davon aus, weil die Amerikaner letztlich auch Free Cashflow orientiert sind, dass das Ganze dann doch angenommen wird. Aber Vorsicht, nicht jede Klage gegen Bayer in den USA basiert auf diesen fehlenden Warnhinweisen, die jetzt vom Tisch genommen wurde. Das heißt, es bleibt eine Restunsicherheit für andere Klagen, sodass Bayer auch wird noch Rückstellung bilden müssen oder stehen lassen muss. Das heißt, wir können uns langsam schon auf Bayer als Geschäftsmodell im Sinne von Unternehmen muss liefern, wie ist das organische Wachstum, all das Ding, all die Dinge konzentrieren. Das ist gut. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder einen riesen Vorschuss gesehen durch die plus 35% seit dem 25. Juni, also in den letzten zwei Wochen, ist das Ding von 39 Euro auf 53 Euro gestiegen. Ich sehe keine Veränderung im positiven Sinne der Ertragsschätzung. Und wir haben noch immer so ein bisschen Rechtssicherheit. Ich habe ja mal gesagt, ich habe keine Lust, dauerhaft in diese Rechtsunsicherheiten zu investieren. Und ich mag auch keine Dauerverlierer. Das sieht jetzt nicht mehr so aus, aber die Firma muss liefern. Und deswegen würde ich den im Moment nicht kaufen nach diesem plus 35%, weil das für mich schon wieder zu steil und zu heiß war.
Okay.
Aber ich sehe Licht am Ende des Tunnels und stimme Ihnen im Prinzip zu.
Wunderbar, Dankeschön. Ich freue mich. So, MetaWolf haben wir als dritten Kauf. Lubanco PTE Limited hat gekauft. Die hatten wir, glaube ich, auch schon mal vor ein paar Wochen im Kauf.
Ja, und eher Monate, glaube ich. Ist schon länger.
Ja, eher Monate. Okay.
Ja, gut. Ja, MetaWolf ist aber schwierig. Das ist eine kleine Firma mit 150 Millionen Marktkapitalisierung und fast null Börsenumsatz. Da gehen wir ein paar Stücke um. Aber das ist nicht so richtig toll. Früher war MetaWolf mal bekannt als Mühl Product and Service AG. Es geht um Materialien für die Bauindustrie und hauptsächlich hier für Keramik und Architekturfliesen, also Fliesen hauptsächlich. Ja, bisschen Baustoffhandel hinten dran, aber geht immer um Spezialkeramik. Und das ist schon eine schwierige Geschichte. Übrigens, es hat eine Lubanco PTE hier gekauft. Das ist keine Tochter oder sowas, sondern eine Beteiligungsgesellschaft aus Singapur, die dem Aufsichtsrat Thomas Wolf, also dem Namensgeber MetaWolf AG, zuzurechnen ist. Ja, also insofern ist das Zeichen relativ stark. Aber die Frage ist für mich, wir sind in der Bauindustrie. Wir haben bei MetaWolf noch ein paar große Zukäufe zu integrieren. Und es gibt da auch so ein Unternehmensziel, Vision 2030, die haben alle ihre Visionen. Das hilft aber trotzdem nichts, weil die Bauindustrie zyklisch bleibt und die europäische Neubaunachfrage sieht länger schwach aus. Und darunter wird natürlich auch die Fliesennachfrage leiden. Ja, deswegen ist die Bewertung nach dem starken Kursanstieg zuletzt deutlich anspruchsvoller gewesen. Und meine Frage ist immer, wie lange kann man diese aktuell erzielten Margen halten, wenn der europäische Baumarkt nicht anspringt? Und deswegen bin ich eher skeptisch. Und wenn man sich mal den Chart anschaut, wir haben Allzeithoch gehabt von, jetzt muss ich mal gucken, im Dezember 17 oder Januar 18 von 20 oder mehr Euro. Wir sind jetzt bei 6,2 nach diesem kleinen Hype, den wir gerade gesehen haben. Das ist mir alles nicht nachhaltig genug und ich mag auch, ja, diese Keramikfliesen, das ist ja letztlich auch trotz aller Spezialisierung und man kann sagen, die haben Burggraben, weil die volle Lieferkette und eigene Produktion. Ich finde das nicht so überzeugend. Und nachdem das Ding jetzt schon wieder gestiegen ist von 2 Euro auf 6 Euro verdreifacht, würde ich dem nicht folgen. Das hat für mich keinen Sinn.
Ist eben so.
Genau.
Kommen wir zu den Verkäufen. Ich habe im Teaser gesagt, verbaler Leckerbissen. Wir haben Limes Schlosskliniken, da hat GMF Capital GmbH für 1,6 Millionen verkauft. Und ich war ein bisschen überrascht. Weil
ja.
Sie haben den Wert ja mal, oder Sie finden ihn vielleicht immer noch gut, kann ja sein. Wieso verkauft der dann?
Das oder? Weiß ich auch nicht. Also hinter GMF steckt der Gründer von Schlosskliniken, von Limes, der Dr. Gerd Michael Frank. Mhm. Und der Dr. Frank, den habe ich zufällig vor 3 Wochen auf einem Event kennengelernt und konnte ihm viele Fragen stellen, was man eben so während des Essens auch mal ganz unverfänglich stellen kann. Und das hat mich jetzt auch überrascht, dass er zum dritten Mal in diesem Jahr relativ viel verkauft. Das ist jetzt kein Vertrauenssignal.
Nee.
Man muss aber auch sagen, dass Limes auf 540 Euro pro Aktie steht. Das ist ein Allzeithoch. Und ich werde mir auch den Spaß machen und den Dr. Frank, dessen Visitenkarte ich habe, auch mal persönlich ansprechen, ob ich mir da Sorgen machen muss. Ich selber mache mir eigentlich nach dieser Präsentation wenig Sorgen. Die haben Psychiatrie und psychosomatische Kliniken, die einfach
auf Privatbasis, ne?
Auf Privatbasis, nichts mit AOK und Co., wo wir nur Privatzahler haben. Und die sind alle 6, bis auf die zuletzt in Lindlar gegründete Firma, Schlossklinik in Lindlar, ausverkauft. Da gibt es in Lindlar, gab es damals vor 3 Wochen noch 32 Plätze, alles andere ist wirklich da. Was haben wir hier für eine Klientel? Manager mit Burnout zum Beispiel oder Suchtproblemen. Ganz viele junge Damen, also letztlich auch reiche Mädchen, auch Mädchen aus reichem Hause, mit Bulimie-Problemen. Mir war gar nicht klar, dass jedes dritte Bulimie-Kind oder andere Essstörung,
eine Anorexie, ne?
Anorexie, die sterben vor dem 21. Lebensjahr, die hungern sich zu Tode. Wahnsinn. Also das wird da speziell behandelt. Ja. Und dann gibt es diesen berühmten saudischen Prinzen mit Alkoholproblemen. Wo gehen die Saudis hin? Im eigenen Land ist das nicht machbar. Nach Amerika wollen die nicht. In China gibt es das noch nicht. Also gehen die in die Schweiz oder nach Liechtenstein, wo genau die mit Schlosskliniken sind. Und dann mieten die mal für 500.000 Euro die ganze Etage für pro Tag. Pro Tag. Ja. Oder auch für pro Woche, egal was. Es ist richtig viel Geld. Und deswegen sind die voll ausgelastet. EBITDA-Marge größer 50%. Ich weiß nicht, warum der Dr. Frank hier Kasse macht, aber es überzeugt mich nicht in dem Sinne, dass ich jetzt im Verkauf folgen würde. Okay. Ich glaube, Limes ist auch aufgrund des geringen Börsenumsatzes, was die Kurse tendenziell nach oben zieht, immer noch eine interessante Geschichte. Und auch die Bewertung ist nicht super teuer. Insofern würde ich dem Verkauf nicht folgen.
Nicht folgen.
Aber Fortsetzung folgt auch hier. Also da werden wir sehen.
Da bin ich total gespannt. Also, liebe Zuhörer, merkt euch das. Wir legen da nochmal nach dazu. Zum Thema.
Auf jeden Fall. Und Limes. Ich sag mal so, es ist ja auch keine Anlageberatung. Wir bringen ja nur unsere Meinung, also journalistische Meinung ein und schaffen wir Fakten, nachdem wir das Ganze möglichst sachgerecht darstellen. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden.
Ja.
Und das ist hier aber nicht so einfach.
Okay. Das war's. Wunderbar. Merken Sie sich bitte, wir legen zu Limes Schlosskliniken noch nach. Das nächste Mal vielleicht schon. Und das war's für heute.
Schönen Tag. Ciao, ciao. Tschüss.
Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rombach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa.